Herzlich willkommen hier im Podcast. Es geht hier darum, wie du deine Frau stehst und nicht dir selbst im Weg. Ich bin Shivani Vogt, ich bin Psychologin und mir ist wichtig, dass wir Frauen mutig unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten oder abhalten lassen von dem, was uns wichtig ist. Das passiert oft Frauen, die eine unsichere Körpermitte haben. Was das bedeutet und was du tun kannst, damit sich das ändert, darüber spreche ich heute mit Emmy Rieke. Und wir unterhalten uns über ganz viele Tabuthemen. Ich grüße dich hier im Podcast Frau Selbstbewusst und ich habe heute einen Interviewgast, die Emmy Rieke. Die Emmy ist ein Nordlicht, sie beschäftigt sich mit unserer Mitte und sie ist Mutter. Ja, und wir bloggen gemeinsam. Herzlich willkommen, liebe Emmy.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Genau, und du bist auch sehr viel unterwegs gewesen in der Welt, vor allem in England. Und ich freue mich jetzt riesig mit dir, mich mit dir zu unterhalten über das, was du zu sagen hast. Du hast was ganz, ganz Wertvolles zu geben, was ganz viele Frauen ja wieder in ihre Kraft bringen kann. Und ich würde ganz gern erstmal deine persönliche Geschichte hören. Also es geht um unsere Mitte, es geht um den Beckenboden. Magst du es in deinen eigenen Worten ausdrücken? Weil ich, ja, für mich ist es neu. Ich habe nicht so viel Ahnung davon und weiß nicht, ob ich es überhaupt richtig gesagt habe. Um was geht es denn bei dir, liebe Emmy?
Ja, das ist schon ein guter Anfang gewesen, so, weil man kann das, glaube ich, gar nicht so in kurze Worte fassen. Es ist für jeden unterschiedlich und ja, du hast gefragt, meine eigene Story, wie komme ich dazu? Ich glaube, das ist durchaus relevant. Ich hatte nämlich bis vor ein paar Jahren auch noch gar nichts damit zu tun und auch sehr, sehr wenig Ahnung. Und das ist auch etwas, was mir jetzt viel begegnet, wie wenig viele von uns, egal welchen Alters, tatsächlich ein Verständnis für ihren eigenen Körper haben, wie er an welchen Stellen funktioniert und wie viel wir in der Hand haben, selber positiv zu beeinflussen. Und ich bin dazu gekommen durch die Geburt meiner Tochter. Das ist jetzt ein bisschen mehr als 4,5 Jahre her.
Darf ich noch kurz einklinken bei diesem Beeinflussen? Das ist ja für dieses Thema, worum es geht hier im Podcast, ganz, ganz wichtig. Das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen hat ja ganz stark damit zu tun, dass ich selbst steuern kann, dass ich selber was beeinflussen kann. Und dafür, ja, ist es enorm wichtig. Das wollte ich einfach nur sagen. Der Link, diese Verknüpfung zum Selbstbewusstsein.
Absolut, die ist super relevant, weil es Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit und auch Selbstkompetenz spielt da zusammen. Und vielfach auch das nicht wissen, wie viel wir selbst in der Hand haben, einfach durch Unwissenheit, wenn uns das niemand sagt, woher, ne, es kommt nicht irgendwie magisch zu uns. Und manchmal kommt es eben über die unschönen Erfahrungen erst, dass man Umwege geht. Und so war es auch bei mir. Ich habe eine leider sehr unschöne Geburt erlebt, mit Geburtsverletzungen, mit Gewalt unter der Geburt und dann auch daraus folgenden Schwierigkeiten über relativ lange Zeit.
Also die Geburt deiner Tochter, genau, weil ich manchmal mit den Frauen ja auch an ihrer eigenen Geburt arbeite, als sie geboren wurden.
Ja, die Geburt, die mich zur Mutter gemacht hat. das ist jetzt 4,5 Jahre her und ich habe danach erstmal sehr, sehr stark mit Schmerzen zu kämpfen gehabt und auch mit Inkontinenz sehr stark und habe durch diese Beschwerden erstmal eine ganz große Einschränkungen in meinem Leben erfahren.
Ja, klar. Inkontinenz, das ist so ein Wort, aber dahinter verstecken sich ja Geschichten. Und du hast eine Geschichte in deinem Blog geschrieben, die ich gelesen habe. Das ist ja nicht einfach nur dieses Wort Inkontinenz, sondern da steckt eine ganz große Not dahinter und auch Unverständnis in der Gesellschaft. Das ist ja nicht einfach nur so, ja.
Ja, es ist mit Scham verbunden. Es ist ein Tabuthema immer noch leider, obwohl es das nicht sein sollte. Und es wird, so wie es wahrgenommen wird in der Gesellschaft, meistens porträtiert durch irgendwelche Werbung für Binden, Inkontinenzbinden oder sowas, wo dann verschämt die Ups-Momente, was ist ein Begriff, der mich vollkommen kirre macht, beschrieben wird. Und gar nicht umfasst, was das mit einem macht. Und dass es eben nicht nur ältere Frauen, weiß nicht, 60, 70, 80 plus betrifft, sondern auch eben sehr, sehr viele junge Frauen, auch deutlich jünger als ich. Also ich war jetzt 39, als ich diese Geburt hatte und galt damit natürlich schon als relativ alte Mutter. Aber es gibt auch welche in den 20er und 30ern, die diese Problematik haben. Und es gibt auch viele Frauen, die Inkontinenz und vor allem Belastungsinkontinenz haben, die nie eine Schwangerschaft oder Geburt erlebt haben, weil es einfach viel, viel komplexer ist.
Sag
Und
nochmal,
dadurch,
die
ja,
Frauen, die darunter
ja.
leiden, die wissen genau, was du damit meinst. Aber eine Frau,
Ja.
die es nicht weiß oder die dann vielleicht mit einer anderen Frau ein Gespräch führt und sie beraten könnte und sagen könnte, hey, schau, da kannst du was tun. Was ist denn eine Belastungsinkontinenz?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also
Okay.
die Inkontinenz, das Nicht-Halten-Können des Urins, das gibt es in unterschiedlichen Formen. Und die Belastungsinkontinenz, manchmal auch Stressinkontinenz genannt, das ist die, wenn du eine plötzliche Belastung deines Beckenbodens hast. Also zum Niesen, Husten, Hüpfen, Laufen, wenn man so will, Trampolin springen. Wobei Trampolin ist ein ganz eigenes Thema, da könnte man separat nochmal drauf zurückkommen. Aber so ganz alltägliche Sachen wie Husten und Niesen. Ne? Wir gehen gerade in die Herbstsaison. Das ist schwierig und es wird eben ja vielfach geglaubt, dass das eine ganz normale Alterserscheinung oder Nebenerscheinung nach Geburten ist und dass man sich damit abfinden muss. Die Dranginkontinenz, das ist die, wenn man so ganz plötzlich muss, manchmal auch Schlüssellochinkontinenz genannt, wenn man nach Hause kommt und ne, wie so der pawlowsche Hund auf
Okay.
Trigger reagiert, der Schlüssel klingt und dann sofort auf die Toilette muss und gar nicht so viel rauskommt. Also wenn man zu früh eigentlich aufs Klo geht, weil man eben das Gefühl hat, man muss. Das ist die Dranginkontinenz und die mit der plötzlichen Belastung ist die Belastungsinkontinenz und es gibt auch Mischformen davon. Und es gibt natürlich auch, das muss man dazu sagen, auch noch andere Ursachen, die ich außerhalb meines Gebiets habe, die damit nichts zu tun haben. Da kenne ich mich nicht aus. Das ist ein anderes Thema. Die gibt es aber auch. Und da sind dann auch andere Behandlungsmöglichkeiten und notwendig, mit denen ich nichts zu tun habe. Aber das wären auch Punkte, wenn ich jemanden treffe, wo das nicht passt, den würde ich an die entsprechenden Ärzte verweisen.
Also
Ne?
du sprichst davon, dass es auch körperliche Ursachen geben kann.
Genau, also es gibt tatsächlich verschiedene Ursachen. Es hat auch körperliche Ursachen. Also meine Inkontinenz und auch die von vielen meiner Kundinnen hat körperliche Ursachen im Sinne von behebbare, ne? Also behandelbare und behebbare und zwar nicht irgendwie durch eine OP oder sowas, sondern durch Training und das richtige Training und die richtige Übung. Und da setzt meine Arbeit auch an. Die Schwierigkeit, die da besteht, ist zum einen, dass eben dieses Tabu herrscht, dass viele darüber überhaupt nicht reden mögen und dass da so viel Scham auch dabei ist. Und weil eben viele denken, es ist normal, wird dann auch nicht drüber geredet. Und es ist ja auch sehr unangenehm. Und normal ist halt sowieso ein schwieriges Wort in allen Bereichen. Es ist sehr, sehr weit verbreitet. Es betrifft ganz schön viele Frauen in allen möglichen Altersklassen. Und normal ist nicht immer, also weit verbreitet heißt nicht unbedingt normal. Und normal bitte in Anführungszeichen, weil ja, was ist schon normal? Ne? Das ist aber noch wieder ein anderes Thema.
Du meinst, das, was als normal gilt, heißt nicht, man muss damit leben.
Genau. Also es gibt ganz viele Fälle, vor allem eben von dieser Belastungsinkontinenz, aber auch Dranginkontinenz, die man eben mit gutem Training behandeln kann. wo es um nachhaltige Verbesserung geht und nicht so ein, also nicht so ein Symptom rumdoktern, sondern an die Ursachen gehen. Das hat mit Haltung zu tun, das hat mit Bewegungsmustern zu tun, Bewegungspräferenzen, blinde Flecken, die wir in unseren Bewegungsmustern haben. Das kann man ganz leicht mal checken, wie clever unser Körper da ist. Wir haben alle eine präferierte Seite, wo wir unsere Handtasche über die Schulter legen. Pack's mal auf die andere Schulter und versuch das mal mehr als 5 Minuten so zu tragen. Wahrscheinlich erwischst du dich dabei, das dann irgendwann auf die andere Seite zu wechseln, weil du es so gewohnt bist. Oder, ja gut, wenn man jetzt, man halt, wir haben alle eine dominierende Hand, Rechtshänder oder Linkshänder. Natürlich putzen wir Zähne mit der dominierenden Hand oder auch die Hygiene nach dem Stuhlgang. Das machen wir meistens auch mit der dominierenden Hand. Einfach mal ausprobieren, das mit der anderen Hand zu machen. Und dann merkt man mal, wie stark diese blinden Flecken teilweise sind. Es ist nicht nur die Fähigkeit, das mit der anderen Hand zu machen, die wir gefühlt dann nicht haben, sondern auch der Bewegungsablauf. Mich links rum zu dehnen statt rechts rum. Oder mal zu gucken, mit welchem Fuß gehe ich denn zuerst die Treppe hoch. Ich mache es in den allermeisten Fällen mit dem rechten Fuß. Ich. Andere vielleicht mit dem linken. Und das sind so lauter Kleinigkeiten, da ist unser Körper wahnsinnig clever. Wir haben einen Energiesparmodus irgendwo drin. Wir wollen möglichst viel Energie für die wichtigen Dinge aufwenden. Das heißt, alles, was nicht so wichtig erachtet wird, wird reduziert. Das ist ein Überlebensmechanismus. Wenn wir in einen Café kommen, ne, Bäckerei, Café, und wir kommen da rein und es riecht so wunderbar lecker nach frischem Brötchen und Gebäck und Kaffee und wir kommen rein und denken, riecht das gut? Klasse für die ersten paar Minuten. Nach 10 Minuten nehmen wir das nicht mehr wahr. Wenn wir das wahrnehmen würden nach 10 Minuten, wir hätten ein Dauerfeuer im Gehirn permanent. Und es gibt Menschen, die
Die haben das, ja.
nicht neurotypisch sind, die haben genau dieses Problem, dass der Filter dann nicht funktioniert. Und das wäre unheimlich anstrengend. Das würde wahnsinnig viel Kraft kosten. Weswegen ja unser Körper clever ist und Dinge macht auf eine Art und Weise, um diese Energie zu sparen. Und das führt dazu, dass wir uns auf eingeschliffene Art und Weise bewegen. Wenn wir eine bequeme Sitzposition gefunden haben, dann bleiben wir meistens relativ lange so sitzen. Es gibt gar nicht die perfekte Haltung. Es gibt nur viel Variation. Und das aufzubrechen, das gehört zum Beispiel damit dazu, weil wir mit unserem Beckenboden und unserer Körpermitte ein Muskelkomplex haben oder viele Muskeln, die im Komplex miteinander wirken, die auch nach dem Prinzip Use it or lose it arbeiten, wie alle anderen Muskeln. Und wenn wir die nur sehr einseitig benutzen, dann denkt sich der Körper, hey super, den Teil brauchst du nicht. Gut, fahre ich runter. Den Teil brauche ich. Ja, das kann ich besonders gut. Das mache ich mehr.
Und
Ne?
es geht
Das
ganz schön
gleiche ist auch.
schnell, dass der Körper das runterfährt. Das habe ich gelernt in meiner Zeit, als ich in der Akutklinik gearbeitet habe. Wenn jemand eine Woche lang liegt, gehen ganz schön viele Muskeln verloren.
Ja. Und man kennt das ja auch schon im kleinen Rahmen, vielleicht wenn jemand mal einen Gipsarm oder Gipsbein gehabt hat. Wie spitteldürr hinterher diese Gliedmaße ist, wenn man sie mal 6 Wochen im Gips hatte, weil man sie gar nicht benutzt. Und genauso ist es an der Stelle auch, dass die einseitige Nutzung, es muss nicht immer eine Atrophie, also dieses reduzieren sein, aber eine einseitige Benutzung macht es auch. Wir adaptieren. Wenn wir viel klettern, kriegen wir entsprechend Hornhaut an den Händen. Wenn wir irgendwas machen, einseitig, was weiß ich, Holz hacken, dann merken wir die Muskeln an der Stelle, die Muskeln am nächsten Tag da. Und wenn wir das aber jeden Tag 10 Minuten machen, ist es nach einer Woche kein Problem mehr. Also genauso wie es schnell runtergeht, geht es auch schnell wieder hoch. Und da ist die gute Nachricht, also Sachen, die man eingeschliffen hat auf eine Art und Weise, die lassen sich auch wieder umlernen, würde ich es mal nennen. Natürlich nicht so sehr über Nacht. Ne? Wenn ich jetzt 30 Jahre Dinge auf eine bestimmte Art und Weise mache, dann kann ich nicht nach 2 Tagen erwarten, dass das alles weg ist. Aber wir erwarten ja auch nicht, dass jemand heute von der Couch aufsteht und Marathon läuft. Geht ja auch nicht ohne Training. Und der wahnsinnig faszinierende Effekt ist da wirklich, dass ganz viele kleine Schritte super Effekt bringen. Das heißt, wenn ich anfangen, Bewusstsein zu finden für meine Muster, meine Präferenzen, meine blinden Flecken und gucke, was ich im Alltag nebenbei schon ändern kann, dann habe ich schlussendlich viel mehr Minuten am Tag, die ich mit, in Anführungszeichen, Training verbringen kann, als wenn ich einmal am Tag eine Viertelstunde auf die Matte gehe zum Beispiel und da mein Training mache. Also das hilft auch, gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mich eine halbe Stunde pro Tag darauf konzentriere, bei den Übungen alles perfekt zu machen, Einschub perfekt gibt es nicht, und dann die anderen 23,5 Stunden minus 8, die ich penne, hoffentlich, ist wieder irgendwie mache, dann hat diese halbe Stunde auch nicht so viel Gewicht. Das heißt, das ist auch etwas, worauf ich sehr achte, wenn ich mit meinen Kunden zusammenarbeite, dass wir gucken, was bringt dein Alltag? Musst du viel im Auto sitzen? Wie können wir das optimieren? Bist du ein Schreibtischtäter? Bist du viel am Schreibtisch sitzen? Hast du einen Stehschreibtisch? Was lässt sich da ändern? Hast du viele Kinder, keine Kinder? Reist du viel, reist du wenig? Was auch immer so der Lebensalltag ist, dafür muss es passend gemacht werden, welches Training dann richtig ist. Denn das sind ja auch die Umstände, unter denen sich Sachen eingeschliffen haben.
Spannend, okay. Das hört sich ähnlich an wie eine Gemeinsamkeit, die wir auch haben. Ich habe gesehen, dass du auch Barfußschuhe trägst.
Ja, mit
Das
größtem Vergnügen.
habe ich begonnen, als, nachdem ich gemerkt habe, als ich in der Klinik unterwegs war. Ich war ja da unterwegs als Psychologin von Bett zu Bett. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich da gemacht habe in einem großen Klinikum. Und ich hatte solche Schmerzen am Abend an den Füßen und die waren vollkommen weg, als ich umgestellt habe auf Barfußschuhe. Und als ich das begonnen habe, wollte ich gar keine anderen mehr tragen und habe dann gemerkt, dass diese Schuhe ohne den Absatz mit dieser Zehenfreiheit Einfluss haben auf meinen gesamten Bewegungsapparat. Also,
Ja,
dass das nicht nur
stimmt.
unten die Füße sind, sondern dass es wirklich der ganze Körper ist, der davon beeinflusst wird.
Absolut. Und da
Das
sprichst du
ist.
einen ganz wichtigen Punkt an, den viele nicht verstehen, wenn es um Themen rund um Beckenboden und Körpermitte geht. Also da ist sowieso ein ganz großes Verständnisproblem, weil schon jeder was Unterschiedliches drunter vor sich vorstellt, wenn ich jetzt von Körpermitte spreche, oder Core im Englischen. Beckenboden hat meistens so eine Konnotation von Rückbildung. Also immer wenn ich jetzt so in den letzten Monaten drüber gesprochen habe, dann war sehr schnell der Gedanke Rückbildung. Und hat man gemacht, hat man nicht gemacht, hat man vor Jahren gemacht oder habe ich alles vergessen, was dann so an Bandbreite kommt? Der Beckenboden ist für uns alle immer relevant, für Männer übrigens auch. Und das sollte man viel, viel weiter betrachten. In der Arbeit, wie ich sie angehe, ist der Beckenboden ein Teil der Körpermitte, ein Teil des Cores, den wir haben, der im Grunde genommen ein, ja, Container in der Mitte des Körpers ist. Beckenboden unten, Zwerchfell oben und die Bauchmuskulatur so als, ja, wenn man sich das so als Fass vielleicht vorstellt, drumherum. Und dieser Container, dieses Behältnis in der Mitte, eine Mangelung an besseren Wörtern, hängt mit unten und oben, was auch immer da drüber und da drunter ist, zusammen. Also unsere Atmung hängt nicht nur mit dem Zwerchfell und den Lungen zusammen, sondern auch unser Oberkörperbeweglichkeit. Wie ich mich also halte, wie ich meine Schultern, meinen Nacken den Tag über bewege oder auch nicht, hat einen Einfluss auf meine Oberkörperbeweglichkeit, hat einen Einfluss auf meine Fähigkeit zu atmen. Wie ich atme, hat einen Einfluss auf meinen Beckenboden, auf meine Körpermitte. Unten wiederum Beckenboden im Becken. Das Becken ist verbunden eben mit diesen ganzen Bauchmuskeln, aber eben auch mit der Muskulatur nach unten zu den Beinen, bis hinunter zu den Füßen. Und wie ich mit den Füßen stehe, zum Beispiel in Barfußschuhen oder eben auch nicht, hat einen Einfluss darauf, wie mein Becken steht. Denn wenn ich mit einem Absatz stehe, dann muss ich, um nicht vorne überzukippen, automatisch mein Becken ein bisschen nach vorne schieben.
Muss ich es
Und dann,
ausgleichen, ja.
genau, um das nicht zu, dann nicht vorne überzufallen, sonst würden wir ja wie so ein hier der schiefe Turm von Pisa uns nach vorne lehnen, müssen wir also mit dem Oberkörper zurück und komprimieren so automatisch den unteren Rücken. Weswegen man häufig nach einem langen Stehen, vor allem mit Absätzen, und da reicht schon so ein Zentimeterchen, Schmerzen im unteren Rücken haben kann. Und das wiederum, ne, diese Beckenstellung, die hat wiederum Einfluss auf den Beckenboden. Das heißt, wenn ich mit jemandem trainiere, dann schaue ich mir auch die Füße an, ist eben hoch zu den Schultern und die gesamte Haltung. Also das ist Füße, Knie, Hüfte, Becken, Rücken, Oberkörper, Atmung. So, das sind so die Punkte, die man darauf. Also es ist sehr viel komplexer als eben nur Beckenboden.
Ja.
Und Beckenboden, dann, ne, da fühlen sich schon viele nicht angesprochen. Und die, die sich angesprochen fühlen, die denken dann sofort an irgendwelche isolierten Anspannen-Loslassen-Übungen, die sie mal irgendwo in der Rückbildung gehört haben, die zu bestimmten Zeitpunkten ihre Berechtigung haben, aber eben nur zu ganz bestimmten. Und nicht das Allheilmittel für Beckenbodenprobleme sind. Im Gegenteil, manchmal können sie kontraproduktiv sein oder relativ häufig sogar.
Das habe ich schon gesehen. Ich habe mich ein bisschen informiert und habe bei YouTube vor allem englischsprachige Videos gefunden, wo eine, ich sage jetzt mal, Kollegin von dir so einen Ball hatte, in dem
Ja.
er nicht ganz gefüllt war, woran sie gezeigt hat, wie dieser Raum festgehalten werden kann, wie der
Genau.
deformiert sein kann. Und das fand ich total spannend.
Genau,
Da
der Druck im Bauchraum.
war es mir dann ganz klar, dass es nicht nur um den Bereich im Beckenboden geht, sondern es geht um ganz viel mehr.
Genau, und diese Ganzheit, diese Gesamtheit, die man da betrachten muss, die macht es Anfang relativ komplex. Und das ist, um es so im ersten Augenblick rüberzubringen, nicht ganz leicht. Aber es hat halt auch den schönen Nebeneffekt, dass man manchmal mit einer Sache anfangen kann, mit einer Beschwerde, sei es jetzt ja, Füße oder Knie oder sowas, und dann einen Nebeneffekt hat, wo was anderes besser wird, weil es eben alles zusammenhängt. Also, um mal den Bogen zu schlagen, weil ich jetzt ziemlich abgeschweift bin von deiner ursprünglichen Frage, wie ich dazugekommen bin, als ich dann über viele Umwege und auch eine unnötige, na, ich weiß nicht unnötige, man weiß nie, was war, aber eine OP, die ich vielleicht nicht unbedingt gemacht hätte, wenn ich Restore Your Core, meine Ausbildung, vorher gefunden hätte oder mehr Wissen gehabt hätte, bin ich dann eben gelandet bei Restore Your Core, einem Programm von einer Amerikanerin, die seit, weiß nicht, fast 20 Jahren sich mit dem Thema auseinandersetzt und eben dieses sanfte, freundliche, also auch mental sehr sanfte Training macht, mit sehr liebevollem Blick auf den Körper, mit sehr neugierigem, offenem Blick und mit sehr viel Compassion, Self-Compassion, wie sagt man das schön auf Deutsch, ne?
Meinst du
Dieses Mitgefühl.
Selbstmitgefühl?
Ja, genau,
Selbstmitgefühl.
ja. Dass man wirklich gnädig zu sich selbst ist und mit liebevollem Blick auf sich selbst gucken darf und sollte. Und die hat mir ganz viel beigebracht. Ich habe das damals als Kundin erst angefangen. Ich habe das erste Workout gemacht und 3 Stunden später brach ich in Tränen aus, weil mir meine beiden Knie so abartig wehtaten, dass ich dachte, um Gottes Willen, wie soll ich denn jemals den ganzen Rest machen, wenn ich nicht mal diese paar Übungen machen kann, ohne dass ich die nächsten 4 Wochen mit Knieschmerzen rumrenne. Und habe unter Tränen eine E-Mail geschrieben an sie, weil diese großartige Frau, Lauren O'Hagan, alle ihre Postings mit Ask me anything, ne, frag mich alles Mögliche, unterschreibt. Habe ihr tatsächlich eine E-Mail geschrieben und sie antwortete schnell, das passte gerade zufällig, und sagte, mach's anders. Mach es einfach anders. Mach es nicht so, sondern mach es so. Also sie hat mir auch gesagt, wie anders in dem Kontext, das würde jetzt zu weit führen. Aber sie hat mir an der Stelle eine Erlaubnis, sage ich jetzt ganz vorsichtig in Anführungszeichen, gegeben, etwas nicht richtig und nicht perfekt zu machen. Und auch richtig und perfekt in diesem Falle in ganz großen Anführungszeichen, weil das für mich persönlich ein Riesenknackpunkt war. Wie mache ich die Übung richtig? Wie mache ich dieses Workout richtig? Wie kann ich, wenn ich es nicht richtig machen kann, wie kann ich den Effekt haben? Und dieses Mach es anders, mit dem Hinweis, wie ich es machen könnte, das war für mich schon so dieser erste Mind-blowing-Effekt, wo ich dachte, boah, Wahnsinn, wie das geht? Das darf ich? Was so ein ganz großes Nebenthema geworden ist für mich. Und dann habe ich es anders gemacht und nach einer Woche waren diese Knieschmerzen weg. Ich habe keine einzige Knieübung isoliert gemacht. Ich habe lauter andere Sachen gemacht, die meinen Körper in ein ganz anderes Gleichgewicht gebracht haben, was plötzlich dazu geführt hat, dass die Knie nicht mehr permanent Überstunden schieben mussten und Ausgleich schaffen mussten, weswegen sie sich erholen konnten. Und so geht das bei ganz vielen anderen auch. Sie fangen mit einer Sache an und empfinden plötzlich Nebeneffekte, so kollateral Nutzen. Ich habe auch seitdem kaum noch Verspannungskopfschmerzen, seit ich dieses Training mache. Und wenn ich Schmerzen irgendwo habe, dann kann ich ganz anders damit umgehen, weil ich verstehe, woher sie kommen und wie ich besser mit ihnen umgehen kann. Weil sie nebenbei und dann eben auch in der Ausbildung später uns auch noch ganz viel über Schmerzwissenschaften mitgebracht hat und Nervensystem und Polyvagaltheorie.
Da haben wir noch eine gemeinsame.
Dinge, drumherum
ja, super, super. Eine gemeinsame Passion.
Es ist wahnsinnig komplex.
Ja.
Ja. Und da ist es manchmal so schwer zu vermitteln, weil es natürlich nie eine Garantie gibt und ich natürlich auch niemals ein Heilversprechen geben kann oder darf. Und es natürlich auch davon abhängt, wie jemand die Übungen dann tatsächlich, also nicht wie, sondern dass sie gemacht werden, das kann ich denen natürlich nicht abnehmen. Aber meine große Leidenschaft ist, an der Stelle den Frauen, mit denen ich arbeite, zu zeigen, wie genial ihr Körper eigentlich ist, wie viel da drin steckt, was sie selber in der Hand haben, mit den Informationen, mit dem Wissen, was ich ihnen geben kann, wieder mehr ins Spüren zu kommen, was für diesen Körper jetzt gerade heute in dieser Situation richtig ist. Und dass das auch was anderes sein darf als gestern und auch anders sein darf als morgen oder nächste Woche. Ich habe dieses Bild vor Augen, dass wir eine Landkarte zeichnen zusammen. Die vorher ist die weiß. Wir wissen, wo wir stehen und wir wissen vielleicht, wo wir hinwollen. Aber wie die Wege dahin sind, wissen wir nicht. Also wir haben vielleicht das Ziel, wieder eine bestimmte Aktivität oder Sportart, ohne welche auch immer Beschwerde, die Frau hat, auszuführen, ohne diese Belastung oder mit weniger Schmerz oder keinem Schmerz, mit weniger Belastungsinkontinenz oder eben auch gar keiner mehr. Und wir zeichnen zusammen die Wege, wir finden zusammen die Wege. Ich weiß, welche Wege es gibt, ich weiß aber nicht, welche Wege für dich gerade richtig sind. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn du diese Übung so machst. Ich kann dir diese zeigen und ich kann dir Hilfestellung geben, worauf du achten kannst und was du anders machen kannst, wenn es sich vielleicht so oder so anfühlt. Und somit fangen wir an, es zu zeichnen. Und dann hat man Wege, die sind ein bisschen steinig und steil und bergauf. Und an manchen Tagen haben wir unser Wandergear dabei und können problemlos da hochwandern. Und an anderen Tagen brauchen wir den flachen, dahinschlängelnden Weg am See mit dem netten Ausblick, wo wir uns zwischendurch auf eine Bank setzen können, ausruhen. Und nur weil wir letzte Woche quasi die schwarze Piste gefahren sind, heißt es nicht, dass wir diese Woche auch die schwarze Piste fahren können müssen. Und das auch zu erkennen und sich dann auch zu erlauben, weniger zu machen, das ist ein ganz, ganz großer Teil dieser Übung. Die sehen nämlich von außen selten nach viel aus. Sie sehen von außen ganz häufig aus wie Yoga, sind es aber nicht. Sie sind davon inspiriert unter anderem. Sie sind es aber nicht. Und Das ist in einer Gesellschaft, die so sehr auf Leistung und höher, besser, schneller, no pain, no gain und all diesen Sachen basiert, oder von ihnen dominiert wird, wahnsinnig schwer, sich zu erlauben, weniger zu machen, langsamer zu machen. Aber damit kann man viel größere Effekte manchmal erzielen, oder ganz häufig.
Das heißt, du bist eine Forscherin. Du bist niemand, der sagt, das und das verspreche ich dir, sondern lass uns gemeinsam mal erforschen, wie das für dich möglich ist, was du dir wünschst.
Genau.
Und vor allem, was sich da für dich alles tut, was sich da alles außer deinem Ziel sonst noch verändert.
Ja.
Und jetzt
Und das
hast
ist
du.
nicht immer leicht rüberzubringen, so, weil dazu ist eben auch vor allem, wenn da jemand in der Situation ist mit Belastungsinkontinenz, ne, sag irgendwie vielleicht Anfang Mitte 50, mit den Schwierigkeiten von Menopause, entweder mittendrin oder gerade durch. Und dann kommt oder ist diese Belastungsinkontinenz vielleicht auch schon seit Jahren da und war nie so sehr im Bewusstsein, weil man arrangiert sich ja auch irgendwie damit. Man findet ja unglaubliche Kreativität im Kopf, um damit zurechtzukommen, kenne ich ja von mir auch. Und man macht es irgendwann, ohne groß drüber nachzudenken, bis von außen einem jemand mal spiegelt, wie viel Aufwand man da eigentlich betreibt. Und sei es die Logistik, genau zu wissen, wo welche Toiletten sind. Was das am mentalen Platz
Ja, oder der Schmerz, den man
einnimmt.
aushalten muss, weil man merkt, ich vermeide jetzt auch wegzugehen und ich vermeide schöne Termine in Anspruch zu nehmen, weil ich Angst habe, dass ich da gar keine Toilette finde. Das
Ja,
ist das,
genau.
bei mir melden sich ja auch oft Frauen, die ja, die nicht aus dem Beckenboden quasi diese. Aber da überlege ich jetzt gerade, ob ich die nicht auch einfach alle zu dir schicke, die dieses Thema haben. Diese Angst, ja, diese Vermeidung wegzugehen. Und
Ja.
das ist ja ein riesen Schmerz, den die dann haben. Ich kann da nicht mitgehen und den Termin kann ich nicht in Anspruch nehmen. Und das sagt man ja dann den anderen nicht. Ich komme nicht mit deshalb, sondern es gibt ja dann andere Ausreden. Und dann leidet man still und heimlich im eigenen Kämmerlein. Und keiner weiß es, keiner kriegt es mit. Und so
Und es
kann
wird
ich aber auch
schlimmer.
nicht erfahren, dass es
Mal
was
was
gibt,
machen. Ja. Ja.
wo ich was ändern kann. Ja, und es wird
Absolut.
schlimmer, sagst du, richtig.
Ja, und das ist ganz konkret das, was ich erlebt habe. Jetzt noch mit einer ein bisschen anderen medizinischen Situation, aber auch da hätte es andere Wege gegeben, als mir damals dann von meinem Gynäkologen gezeigt wurden. Was auch sehr schade ist, denn das ist auch so ein Kaviat. Es gibt leider auch sehr viele GynäkologInnen, die nicht so wirklich viel vom Beckenboden Ahnung haben. Und da sollen sich bitte alle, die davon Ahnung haben, nicht angegriffen von fühlen. Ich glaube, die wissen das selber. Es ist halt auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil im Studium. Und wenn die dann schon lange praktizieren und sich nicht entsprechend fortbilden, da hat sich auch wahnsinnig viel getan an Wissen. Und ich habe mit dieser Inkontinenz massiv zu tun gehabt, weil ich jetzt zusätzlich auch noch eine Senkung hatte, die auch. Ja, ich will nicht behandelbar sagen, ist, weil das stimmt, ja, stimmt schon, aber irgendwie auch nicht. Ist ein schwieriges Wort, finde ich. Also man kann auch mit Senkungsbeschwerden, Uterussenkung, Blasensenkung, Prolaps oder Zystozele sind auch Begriffe, die da viel fallen. Auch damit kann man in ganz vielen Fällen trainieren, sodass man beschwerdefrei ist. Das heißt nicht, dass unbedingt die Senkung weggeht, aber die Symptome. Und dann ist es schlussendlich egal, ob ich die Senkung noch habe oder nicht. Wenn die Symptome weg sind, ist es mir ja wurscht. Das war jetzt bei mir nicht so, weil ich diese Information zu dem Zeitpunkt nicht hatte. Und ich weiß natürlich nicht, was wäre gewesen, wenn. Ich kenne aber mittlerweile sehr viele, die ähnliche Situationen hatten wie ich, die übers Training entsprechend die Linderung gekriegt haben. Und den krassen Weg, der bei mir dann empfohlen wurde und den ich aus Ermangelung an Wissen über Alternativen dann noch eingeschlagen bin, nämlich die Hysterektomie, also die Entfernung des Uterus, die hat mir dann den Nebeneffekt der Blasensenkung eingehandelt. Jetzt kann ich die gut managen, weil ich mittlerweile das Wissen habe. Aber es ist natürlich, wenn was rausgenommen wird, fehlt was. Und das Gleichgewicht im Körper wird beeinflusst, verändert. Ich will nicht sagen zerstört, weil man kann das kompensieren. Unsere Körper sind clever, wir kompensieren unglaublich viel. Und manchmal sehr gut und manchmal eben nicht ganz förderlich. Aber es ist halt nicht ideal. So, und dieses dann nicht rausgehen, das ist genau das, was ich damals dann nicht gemacht habe. Die eine andere Mutterfreundin, mit der ich mich gut verstanden hat, die hat ihre 2-Stunden-Spaziergänge geliebt. Die hat auch kein Problem damit gehabt. Ich brauchte nach 20 Minuten eine Toilette, spätestens. Dann sind wir nicht mehr spazieren gegangen. Und dann bin ich nicht mehr rausgegangen. Und dann saß ich mit Schmerzen und inkontinent und einem Säugling zu Hause alleine. Und das dann fast 2 Jahre. Und als das dann vorbei war, dann kam Corona und dann saß ich wieder zu Hause. Also, das war eine ziemlich ätzende Zeit. Und ich weiß dieses Gefühl dieser Isolierung und der Einsamkeit und der Hoffnungslosigkeit. Ich habe das immer noch sehr präsent. Ich muss auch zugeben, ich habe auch nicht komplett damit abgeschlossen. Ich verarbeite da immer noch. Aber ich habe mir da was zurückerobert über dieses Wissen. Ich habe diese Ausbildung dann, als ich das entdeckt habe, gemacht, weil ich für mich das verstehen wollte, was da passiert und wie toll das alles funktioniert und warum klappt dieses Training so gut? Warum tun meine Knie plötzlich nicht mehr weh? Ich habe doch was für meine Körpermitte gemacht. Warum habe ich plötzlich keine Kopfschmerzen mehr? Ich habe doch was für meine Körpermitte gemacht. Ich verstehe das nicht. Ich will das verstehen. Ich will da tiefer einsteigen. Und habe mich dann für das Teacher-Training, also diese Ausbildung, angemeldet. Wirklich mit dem reinen Vorsatz, ich für mich, mein Gehirnfutter. Nach der Isolation und diesem vielen alleine und wenig Input, weil so ein Säugling oder Kleinkind gibt einfach leider nicht so vielen intellektuellen Input, war das auch so ein Bedürfnis von mir, wieder Wissen aufzunehmen. Ich bin Freund von lebenslangem Lernen und das war ideal. Und dann habe ich das gemacht und gemerkt, wie genial ist dieses Wissen. Also es hat mich vollkommen fasziniert, wie cool unser Körper ist, wie sensationell viel man damit machen kann. Und habe dann sehr überraschend über eine Mitkollegin, die das da mit mir die Ausbildung gemacht hat, mal in Vertretung eine Runde bei ihr unterrichtet, weil sie krank war. Ich da erst doch gesagt habe, nee, um Gottes Willen, das kann ich doch nicht machen. Also sie hat mich angerufen, kannst du morgen für mich einspringen? Und ich dachte, um Gottes Willen, spinnst du? Nein, kann ich nicht. Hilfe. Und ja, okay, gut, mache ich. Und habe das dann gemacht am nächsten Tag und habe festgestellt, okay, kann ich doch. Und da ist auch ganz viel davon, von dem, was ich gelernt habe in dieser Ausbildung und von eben meiner Ausbilderin Lauren drin, auch diese mentale Blockade zu überspringen. Ich probiere es mal aus. Könnte ja funktionieren.
Könnte ja gut werden.
Könnte ja gut werden. Ist gut gegangen. Momentan ist diese besagte Kollegin von mir im Mutterschutz, die hat vor ein paar Wochen ihr zweites Kind gekriegt und ich mache zusammen regelmäßig Vertretungen mit einer anderen Kollegin. So, die hat mich im Grunde genommen dazu gebracht, also die hat mir ihre eigenen zahlenden Kunden anvertraut, wo ich die Ausbildung noch nicht mal fertig hatte. Und als ich das gemerkt habe, dass das dann auch ging und dann gleichzeitig ein anderes sehr junges Mädchen aus Norwegen mit begleitet habe, so also parallel sozusagen als wir mussten ein paar Case Studies machen für die Ausbildung, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten und das dann nachweisen und aufschreiben und so. Da habe ich mit einer jungen Norwegerin zusammengearbeitet, die gar nie schwanger war, die aber durch sexuelle Gewalterfahrung massiv Probleme hatte. Und mit der habe ich dann parallel zur Ausbildung Sachen gemacht, weil die kam nicht weiter mit dem Programm, die kam nicht weiter mit den Übungen. Und ich habe sie begleitet und sie sagt immer, ich sei ihre große Schwester vom Universum, ganz
Oh,
süß.
ist das schön.
Das ist ganz zauberhaft. Und die hat die Arbeit gemacht. Also die hat wirklich sich hingesetzt und macht es heute noch und macht die Arbeit. Jeden Tag arbeitet sie sich an sich. Und ohne dass es so Arbeit, ich finde, das auf Deutsch klingt das immer so hart, aber entwickelt sich, wächst. Und sie brauchte nur ein bisschen Hilfestellung, mal von außen jemand von sich auf sich gucken zu lassen. Und ein Riesenknackpunkt bei ihr war zum Beispiel: Mach weniger, mach langsamer, mach nur 2 Wiederholungen und die im Schneckentempo, aber ganz bewusst und nicht irgendwie 4 oder 8 in einem Tempo. Und die hat mich dann einige Monate später angetickert und hat gesagt: Glaubst gar nicht, was passiert ist. Ich habe zum ersten Mal seit der Erfahrung damals wieder schmerzfrei Sex gehabt. Das ist total genial. Das geht wieder. Und ich hätte heulen können vor Glück, weil das war
Super.
so besonders. Und
Ja.
also ich empfinde mal gar nicht so viel, dass ich da irgendwas gemacht habe, aber ich habe sie auf ihrer Reise, auf ihrem Weg begleitet, ihren Weg zu finden. Also Erforscher und Reisebegleiterin irgendwo. finde ich da ja sehr passend. Es geht nicht um meinen Weg, es geht nicht um Schema F, sondern es geht wirklich darum, dein Weg ist dein Ziel.
Super.
So.
Und da sind wir, du hast am Anfang nur von Inkontinenz gesprochen. Und die Symptome werden jetzt immer mehr. Jetzt sind wir schon bei einem anderen Thema, das uns auch verbindet. Ich nenne mich ja auch Psychogynäkologin. Zu mir kommen auch viele Frauen, die ja gynäkologische Themen haben, die mit der Psyche zusammenhängen. Und das sind auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, weil da eben oft, nicht immer, aber oft auch sexuelle Themen, also sexuelle Belastungen, sexuelle Übergriffe dranhängen. Und also ich habe jetzt ganz viel im Hinterkopf, wo ich merke, wenn ich mit jemandem an solchen Themen arbeite, werde ich in Zukunft immer jemanden mit einbinden, der Restore Your Core anbietet, der das anbietet, was du machst, weil der Körper muss ja da immer mitgenommen werden. Das geht ja gar nicht ohne.
Genau, und ich gebe halt gern auch den Kopfteil mit, in dem Bereich, soweit ich es kann, oder sage eben auch, an der Stelle solltest du an anderer Stelle noch Unterstützung haben. Aber gerade zum Beispiel eben Schmerzen beim Sex ist ein Riesenthema, weil die meisten von uns tatsächlich eher einen zu angespannten Beckenboden haben. Das
Richtig.
ist übrigens auch eine Ursache für viele. Für die Stressinkontinenz. Bei den meisten, vor allem älteren Frauen, ist es dann, also im Gegensatz zu frisch nach der Geburt, wo es eher hypoton, also nicht so ein hoher Tonus ist, ist es häufig später, dass sie hyperton sind, also zu angespannt. Und dann eben noch dieses isolierte Training von Anspannen loslassen. Das wäre wie wenn ich einen Bizeps trainiere und immer nur ganz kurz den Winkel halte, immer wieder anspanne, ohne mal den Arm auch lang zu machen und auszustrecken. Das ist eigentlich die Belastung, die der Beckenboden eben auch können muss. Der muss durch seinen gesamten Bewegungsspielraum gehen können, dass er wie so ein Trampolin nachgeben kann, wenn die Belastung kommt. Und das kann er nur, wenn er nicht steif wie so ein Betonbrett irgendwie festgekrampft wird. Und dieses Lassen ist das eine, aber eben auch unter Belastung lang werden können müssen Muskeln eben auch.
Ich habe das so gelernt, ich bin auch im Bodytalk-System ausgebildet. Der Beckenboden ist wie ein Trampolin.
Im Grunde genommen ja.
Der ist eigentlich was, was nicht fest ist, sondern ganz elastisch und ist wie das Zwerchfell, das ein größeres Trampolin ist, so habe ich es mir gemerkt. Genau, sind die beiden elastisch und reagieren auch aufeinander.
Genau, es sind beides im Grunde genommen, also der Beckenboden ist ja komplex. Das ist mehrere Schichten und auch Bindegewebs, Muskelplatte, mag ich nicht sagen, weil platt klingt schon wieder so nach Boden, weil Beckenboden klingt auch so platt. Es ist ja eigentlich mehr so auch so eine
Faszienlage.
genau, schüsselartige Form. Und das ist auch so ein Ding. Ich habe ehrlich gesagt bis vor ein paar Jahren auch überhaupt keine dreidimensionale Vorstellung davon gehabt, wie genau das da drin bei mir aussieht, bis ich mal so ein dreidimensionales Beckenmodell hatte und nicht nur die zweidimensionale Zeichnung, die man in Büchern hat. Das finde ich auch total wichtig. Deswegen habe ich das in einem Blogartikel bei mir auch mal in einem Video tatsächlich gezeigt, weil das, glaube ich, das Verständnis auch beim Verständnis hilft, auch wo das überall im Becken dranhängt. Und der Beckenboden und das Zwerchfell zusammen agieren eigentlich im Einklang, dass die wie so ein, wenn man sich so eine Qualle im Ozean vorstellt, ne, dieses Auf und Ab, was Quallen machen. Das ist eigentlich das, was bei der Atmung idealerweise passieren soll. Dass wenn wir tief in den Brustkorb, nicht die Brust, aber den Brustkorb atmen, der Brustkorb ist dafür gemacht, sich zu weiten. Dafür ist er gebaut mit den Rippen und den beweglichen. Und dann zieht sich eben auch das Becken, Quatsch, nicht das Becken, na, Zwerchfell kann sich dann eben auch länger machen, geht ein bisschen nach unten. Der Druck hilft bei der Peristaltik, also ne, im Darm auch, das geht runter auf den Beckenboden. Und dann eben auch wieder hoch. Das heißt, wenn ich optimal atme, dann habe ich immer auch ein kleines Beckenbodentraining dabei. Und
Super.
zwar so, wie es eigentlich sein soll. Was schwierig ist, wenn man, also wir atmen ungefähr 20.000 Atemzüge am Tag als Erwachsene. Und wenn wir in Muskeln stecken, die eben nicht optimal sind, dann haben wir halt auch immer wieder diese Belastung. Viele stecken in einer Bauchatmung drin. Bauchatmung ist ein schwieriges Thema, weil das ganz viel für Entspannungsübungen als Begriff benutzt wird. Ich glaube, es ist ein Bezeichnungs- und Verständnisproblem, was jetzt richtig und falsch ist. Mein Verständnis von Bauchatmung ist, dass der Bauch sich bewegt und da sind aber die Lungen nicht. Die Lungen sind im Brustkorb. Und der Brustkorb kann sich bewegen. Der ist dafür gemacht, Volumen und Form zu ändern. Der Bauch kann nur die Form, aber kein Volumen ändern. Da kommt ja nichts rein in dem Sinne. Und was viele bei Brustkorb dann nicht denken, oder die Assoziation bei vielen bei Brustkorbatmung ist dann Brustatmung. Das ist aber noch wieder was anderes. Wenn ich hier oben flach atme, ne, so beim ganz oben beim Brustbein oder beim Schlüsselbein oder so diese hektische Panikatmung oder ganz flach, weil in Stresssituationen oder angespannt, dann habe ich natürlich diese Bewegung auch nicht. Und dann wird häufig als Ausgleich gesagt, um nicht flach zu atmen, ja, atme tief in den Bauch. Und ich glaube, da müssen wir präziser werden und sagen, atme tief, aber halt nicht in den Bauch. Denn wenn du dauerhaft in den Bauch atmest, hast du wieder diesen erhöhten Druck im Bauchraum. Du hast von den Pilatesball erwähnt, ne, diesen etwas eingedellten, nicht ganz aufgeblasenen Ball. Wenn ich da immer wieder in den Bauch atme, dann ist es vor allem für die Bauchwand, wenn Leute zum Beispiel eine Rektusdiastase haben, also diese Spalte in den Bauchmuskeln, immer wieder eine Belastung und eben auch für den Beckenboden. Also wenn ich Probleme mit dem Beckenboden habe, dann ist dauerhaft Bauchatmung nicht optimal. Das heißt nicht, dass man nicht mal für eine Entspannungsübung das vielleicht machen kann. Aber physiologisch sinnvoll ist es, in den Brustkorb zu atmen.
Für den
Der ist dafür
Alltag.
gebaut. Ja, genau, dieses Dauerhafte. So. Es ist sowieso bei ganz vielen Sachen ist es immer eine Frage von, was mache ich dauerhaft, was mache ich einmalig oder punktuell und was mache ich bewusst und was mache ich unbewusst. Wenn ich zum Beispiel jemand bin, der immer so ein bisschen schief steht, ne, auf dem einen Bein, das haben wir, glaube ich, alle mal so, dieses Hüfte raus und dann haben wir alle unsere präferierte Seite. Wenn ich das immer mache und nie mitkriege, dass ich das mache, dann ist das nicht so optimal. Wenn ich das mal mache und sage, oh ja, heute habe ich echt Bock drauf, einfach so zu stehen und morgen achte ich wieder drauf, dass ich es anders mache, dann hat das einen ganz anderen Effekt, ne? Also Bewusstseinsmachung für alle möglichen Sachen sind bei mir auch ein Thema.
Körperbewusstsein, ja.
Körperbewusstsein, exakt, exakt.
Okay, ich könnte noch ewig mit dir drüber reden. Ich habe aber bald einen neuen Termin. Wir müssen langsam zum Ende kommen, liebe Emmy. Mir ist noch wichtig, ich habe also in deinem Instagram-Kanal auch noch ein bisschen geschmökert. Es gibt noch viel mehr Symptome, für die das gut ist. Ich habe auch gelesen, Hämorrhoiden. Das sage ich deshalb, weil gerade ein Darmkongress läuft. Und ich glaube, ich stelle das Interview gleich heute online, weil heute mein Podcast-Tag ist und einfach, dass die Leute vom Darmkongress das noch ein bisschen mitkriegen, falls die bei mir im Podcast noch ein bisschen stöbern, weil das so ein Thema ist, wo auch keiner was anzubieten hat. Oder auch sonst Darmbeschwerden, Verdauungsbeschwerden, Verstopfung. Ich habe noch Windinkontinenz oder Stuhlinkontinenz gelesen. Windinkontinenz ist da ganz normal das Pupsen gemeint oder was ist
Ja,
Inkontinenz?
genau. Ja, ja, ja.
Windinkontinenz. Das
Ja,
sind ja
also
auch Tabuthemen, es sind lauter Tabuthemen.
alles. Und es ist auch nicht, also man darf nicht vergessen, dass wenn es Beschwerden auf dieser Liste gibt, dann kann das ein mögliches Anzeichen sein dafür, dass eben mit der Körpermitte was nicht ganz ideal ist, ob das immer konkret der Beckenboden ist oder nicht, ne? Also man kann das immer nicht so sehr sagen. Es können natürlich auch andere Gründe sein. Aber es lohnt sich ja, an vielen Stellschrauben zu drehen und zu gucken, was man optimieren kann. Und jetzt nicht im Optimierungswahn, ne, Perfektionismus gedacht, sondern wenn ich mit Kleinigkeiten hier und da ein bisschen drehen kann, dann ist das ja schon viel. Es muss nicht immer der Riesenschritt sein. Und ja, es gibt wahnsinnig viele Symptome, die in irgendeiner Weise oder Zusammenspiel, Zusammenhang mit eben Core- oder Beckenboden-Thematik haben, weit über die Belastungsinkontinenz hinaus. Das ist das, wo die meisten, glaube ich, sofort eine Assoziation haben. Also Hüftschmerzen, Beckenschmerzen, das sind auch Themen, wo ich auch rangehen würde, weil es auch zusammenhängt. Hämorrhoiden kann auch, ne, das ist eine Frage auch von Druck und diesem nach unten drücken beim Stuhlgang zum Beispiel. Ne,
Bindegewebe auch, ja.
ja, also das ist jetzt nichts, gerade Hämorrhoiden wurde es angesprochen, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da kenne ich mich besonders gut aus. Aber man kann eben mit besseren Stuhlgangtechniken, sage ich mal, also aufrecht sitzen und Knie höher als mit einem Hocker, Knie höher als Hüfte und eben nicht nach unten drücken. Also nicht dieses, ja, Pressen, sondern das Ausatmen. Ich übe das mit meinem Kind immer mit Mu, ne, immer Kuh, weil wir tiefe Frequenz und langes Ausatmen entspannt den Beckenboden. Und wenn der Beckenboden
Okay.
entspannt ist, dann kann
Ja.
sich die Öffnung ja auch nur öffnen.
Aha.
Wenn das, kleiner Einschub noch, auch mit Hinblick auf die Zeit, ganz kurz.
Ja.
Was mich immer wahnsinnig macht, ist, wenn, also jetzt, wo ich es weiß, in wie vielen Fernsehserien oder Filmen oder was, wie Geburten dargestellt wird, werden. Immer auf dem Rücken, also
Ja.
99% der
Ja.
Fälle auf dem Rücken. Und es wird immer pressen, pressen, pressen gesagt, jetzt pressen. Und dann wird fürchterlich hoch geschrien. Und das sind alles drei Sachen, die eigentlich total kontraproduktiv sind. Das hohe Schreien macht
Macht
die hohen
zu.
Frequenzen macht zu.
Ja.
Macht hier oben zu und macht unten auch zu. Also wenn ich meinen Beckenboden anspanne, dann mache ich ja zu. Und wenn ich presse, dann spanne ich an. Ich will ja aber loslassen, damit die Öffnung aufgeht, damit das Kind raus kann. Oder eben beim Stuhlgang der Stuhl. Und auf dem Rücken ist jetzt bei der Geburt noch besonders schlecht. Das haben wir, so habe ich gelesen, ohne dass ich es nachprüfen kann, Louis XIV zu verdanken, der eine perverse Leidenschaft hatte, seinen Mätressen beim Gebären zuzuschauen. Und das war halt die beste Optik. Da konnte man am besten gucken. Und Gesundheitspersonal hat festgestellt, ja, ist auch praktisch, kann ich besser sehen, kann ich besser ran. Für den Körper ist das überhaupt nicht gut, weil da das
Es ist
Steißbein
nicht
entfällt.
in Kooperation mit der, wie heißt
Mit der
es?
Schwerkraft,
Ja, mit
genau,
der
Schwerkraft.
Schwerkraft, richtig.
Und auch wie du liegst, wenn du so auf dem Rücken liegst und dann hast du ja auch das Becken eher eingerollt und dann hast du unten das Steißbein. Also das ist auch so eine Position, in der viel Steißbeinverletzungen kommen, die auch von vielen dann weggewischt wird. Ja, sie haben halt eine Geburt hinter sich, dann geht es dann halt kaputt oder tut weh, das ist halt so.
Ist
Und
halt so.
ne, das ist ganz normal, ist so ein Satz, der mich mittlerweile auf die Palme bringt. Also hätte ich das gewusst, hätte ich mir wahrscheinlich meine Geburtsverletzung auch ersparen können, denn ich habe leider auch auf dem Rücken pressen müssen, beziehungsweise mir wurde das Kind auch noch rausgepresst, von oben drauf drückend. Kein Vergnügen. Und das passiert auch viel zu häufig, ne? Also dieses, wir machen das jetzt so, wenn du überhaupt die Ansage kriegst. Manchmal wird es auch einfach gemacht. Aber du kannst es ja nicht einschätzen, wenn du die Info nicht hast.
Ja.
Und vor allem, dass eben so eine, ja, patriarchalische Geschichte von, weiß nicht, vor wie vielen 100 Jahren,
Dass es
immer
immer
noch.
noch wirkt, ja,
Ja,
ist
krass,
unglaublich.
oder? Also,
Krass.
da gibt es noch ganz viel. Wir müssen eine zweite Folge machen.
Das glaube ich auch, ja. Also, wenn du Hörerin oder auch Hörer, ich habe auch Hörer dabei, du bist natürlich auch willkommen, ihr seid alle willkommen. Und wenn dich interessiert, was die ME macht, ich schreibe die Seite, den Blog von der ME in die Shownotes und auch den Instagram-Kanal. Da gibt es ganz viel weitere Infos. Und wenn jemand mit dir arbeiten mag, machst du Gruppen oder Einzel?
Ich mache momentan Einzel, weil ich festgestellt habe, dass ja, also dieser Charme-Aspekt dann doch besser in geschütztem Rahmen einzeln ist. Wenn jemand gerne Gruppengeschichten machen möchte, kann ich empfehlen, eine Kollegin empfehlen, die regelmäßig da was anbietet. Aber eine intensive 1-zu-1-Arbeit ist das, woran mein Herz hängt, weil man dann eben auch gucken kann, wie sieht dein Alltag aus, was ist dein Symptom, was ist deine Beschwerde, worunter leidest du und wo möchtest du hin? Wovon weg und wohin und wie kriegen wir das am besten, dass es für dich passt, für dein
Okay,
Leben, deinen Alltag hin?
super. Also, du hörst, wenn dich das interessiert, dann melde dich bei Emme. Die Kontaktdaten sind unten verlinkt. Und ja, ganz herzlichen Dank, liebe Emme, für dein riesiges Wissen und deine Begeisterung für dieses Thema. Und ich danke auch dir, dass du heute wieder dabei warst, dass du wieder zugehört hast. Und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder reinhörst. Bis bald.